Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wälder für den Klimaschutz. Wie sie aussehen müssten, damit sie nicht nur unter dem Klimawandel leiden, sondern auch dagegenhalten können. Darüber sprechen wir gleich zu Beginn der Sendung ausführlich. Wir schauen danach, wie die französische Regierung gegen das Waldsterben vorgehen will. Außerdem geht es in Umwelt und Verbraucher um die Herstellung synthetischer Kraftstoffe mit CO2 aus der Atmosphäre. Und zum Tag der Feuchtgebiete klären wir, warum Moore wichtig für die Wasserversorgung und die Artenvielfalt sind. Im Verbrauchertipp geht es um ihre Rechte beim Click- und Collect-Verfahren. Der Wald ist im Wandel. In unseren Breiten wird er wohl bald nicht mehr so aussehen, wie ihn Generationen vor uns kannten. Denn die Folgen des Klimawandels setzen auch den heimischen Baumarten zu. Die langanhaltenden heißen und vor allem trockenen Sommer lassen nicht nur die Fichten in den Plantagen absterben, sondern schädigen auch Buchen, Eichen und Eschen in naturnahen Wäldern. Doch auch wenn viele Baumarten unter den Folgen des Klimawandels leiden, so können die Wälder dennoch einen großen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Unter welchen Bedingungen, darüber möchte ich nun mit Christoph Thies, Wald- und Klimaexperte bei Greenpeace, sprechen. Herr Thies, heute Nachmittag wird eine Studie zur Zukunft der Wälder in der EU vorgestellt, finanziert von der Umweltstiftung Greenpeace. Die EU will ja bis 2050 klimaneutral sein, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als sie wieder binden kann. Welche Bedeutung kommt da den Wäldern zu?
Die Studie, die wir vorstellen, zeigt, dass wir die CO2-Bindung der Wälder, also wie viel sie jedes Jahr an CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können, sich durchaus von 245 Millionen Tonnen zurzeit in den Wirtschaftswäldern verdoppeln ließe auf nahezu 500 Millionen Tonnen. Und das ist eine Größenordnung, dann von ca. 11% der gegenwärtigen Emissionen. Aber 11% zeigt natürlich auch, dass die Hauptaufgabe, wenn die EU klimaneutral werden will, sein muss, so schnell wie möglich mit den fossilen Emissionen runterzugehen und die zu beenden.
Also Sie sagen, nicht alle Last können wir den Wäldern aufbürden. Wie müssen denn die Wälder überhaupt aussehen, damit sie diese 11% CO2 binden können?
Ja, die Wälder müssen naturnäher werden. Das heißt, in großen Teilen Europas bis auf den Norden, Schweden, Finnland, da würden wir natürlicherweise hauptsächlich Laubbäume haben. Und die sind in Deutschland, aber auch vielen anderen Ländern Europas verdrängt worden durch angepflanzte, schnell wachsende Nadelbäume, Fichten, Kiefern, neuerdings Douglasien und so weiter. Und das müssen wir zurückdrehen, denn die Laubwälder, die speichern viel mehr CO2, die speichern auch mehr Wasser. Das heißt, die sind auch deutlich robuster und resilienter gegenüber den Folgen der Klimakrise, die wir ja jetzt schon deutlich sehen, also Dürre, Hitze, Brände und so weiter.
Sie sagen, der Wald muss naturnaher sein. Was bedeutet das denn für die Forstwirtschaft?
Ja, für die Forstwirtschaft bedeutet das hauptsächlich, dass nicht mehr der Förster bestimmen sollte in der Zukunft, welcher Baum wo wächst, sondern dass wir das mehr der Natur überlassen. Das heißt, dass wir die natürliche Verjüngung der Wälder wieder zulassen und damit auch automatisch wieder mehr junge Laubbäume aus dem Boden wachsen, statt dass wir praktisch immer meinetwegen geschädigte Flächen ausräumen und dann immer wieder pflanzen. Das Pflanzen ist sehr schlecht in Gebieten, wo der Wald sich von selber verjüngen würde, denn die von selbst wachsenden jungen Bäume, die haben viel stärkeres Wurzelwerk und sind auch deutlich robuster und sind auch deutlich besser angepasst an die örtlichen Bedingungen.
Sie glauben also, dass die Buche oder der Samen einer Buche, die unter ganz anderen Bedingungen damals groß geworden ist, dass die es trotz der Hitze der letzten Sommer packt?
Auf jeden Fall, ja. Also es zeigt sich, dass vor allem die Eiche, aber auch die Buche natürlich auch inzwischen leidet unter dem Trockenstress, aber deutlich besser in den allermeisten Standorten immer noch zurechtkommt als die Monokulturen, etwa der Fichte, die tatsächlich jetzt großflächig zusammenbrechen. Und der Borkenkäfer, der da reingeht, der beschleunigt diesen Vorgang ja nur noch, der würde auch ohne den Borkenkäfer stattfinden. Der ist es deutlich zu warm und zu trocken, aber Buchen und Eichen und eine ganze Reihe anderer Laubbäume, die auch noch besser mit der Trockenheit klarkommen als die Buche, werden in der Zukunft da sein. Die Buche wird vielleicht im Anteil ein bisschen zurückgehen, aber wir wissen ja auch nicht, ob es weiterhin so trocken bleibt. Es könnten auch Jahre kommen, wo wir Starkregen und Überflutungen haben. Das können die Klimamodelle gar nicht so genau vorhersagen.
Was bedeutet das eigentlich für unseren Holzverbrauch, wenn wir die Wälder jetzt mehr in Ruhe lassen sollen, sich selbst überlassen sollen und die Natur näher bewirtschaftet
werden? Wir müssen
werden.
Mit dem Holzverbrauch unbedingt runter. Deutschland speziell und die Europäische Union insgesamt haben den höchsten Holzverbrauch pro Kopf der Erde, etwa dreimal so hoch wie der Weltdurchschnitt, und auch den höchsten Holzeinschlag, auch etwa dreimal so hoch wie der Weltdurchschnitt. Wir sind also die intensivste Forstwirtschaftsregion der Erde, und wir schlagen ja in der Studie vor, dass man um etwa ein Drittel beim Einschlag und beim Verbrauch runtergeht. Beim Verbrauch können wir vor allem dadurch runtergehen, dass wir aus Brennholz aussteigen. Waldholz zu nehmen, um es zu verbrennen, statt Kohle und Öl, ist eine Katastrophe für die Natur und trägt überhaupt nicht zum Klimaschutz bei. Die Bruttoemissionen bei der Verbrennung von Holz sind noch höher als bei Kohle. Also diesen Irrweg müssen wir so schnell wie möglich verlassen. Und wir müssen auch zurück bei Wegwerfprodukten, etwa im Papiersektor. Dann können wir genügend einsparen und hätten trotzdem noch mehr Holz für sinnvolle, langlebige Verwendung, wie etwa in Gebäuden oder im Bausektor.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich sprach mit Christoph Thies, Klima- und Waldexperte bei Greenpeace, über die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wälder. Wir bleiben im Wald und gehen gen Westen. Auch in Frankreich sterben die Fichten in den Forsten und auch die Laubbaumarten leiden unter der Dürre der letzten Sommer. Deshalb hat die französische Regierung ein Wiederaufforstungsprogramm ins Leben gerufen. Umweltschützer und Ökologen halten von der gezielten Aufforstung, wie auch gerade gehört, allerdings wenig, denn die natürliche Selektion würde die bestangepasste Baumart fördern. Doch die Natur einfach Natur sein lassen, das fällt schwer. Bettina Kaps berichtet.
200 Millionen Euro. Diese Summe hat die französische Regierung in ihrem Corona-Konjunkturprogramm für den Wald und die Holzwirtschaft bereitgestellt. Das ist zwar nicht einmal halb so viel wie in Deutschland, wo die sogenannte Waldprämie 500 Millionen Euro beträgt, aber Julien de Normandie, Frankreichs Minister für die Landwirtschaft und den Wald, ist dennoch zufrieden. Wir lancieren damit einen enormen Plan zur Wiederaufforstung, den größten seit dem Krieg. Wir werden 50 Millionen Bäume pflanzen. Das ist gerade jetzt ungeheuer wichtig, wo so viele Wälder geschädigt sind, beispielsweise durch den Befall von Borkenkäfern, sagte er im französischen Fernsehen. Der größte Posten, 150 Millionen Euro, ist für Pflanzungen bestimmt. Mir ist bewusst, dass jetzt großer Druck auf den Baumschulen lastet. Die entscheidende Frage, an der wir intensiv arbeiten, lautet: Was sollen wir pflanzen? Ob private Eigentümer, Forstverwalter, Waldkooperativen oder die staatliche Forstbehörde ONF, alle Interessenten sollen nun rasch Subventionen beantragen. Einzige Voraussetzung: Jedes Projekt zur Aufforstung muss mindestens 3.000 Euro kosten. Der Verband der privaten Waldbesitzer, Franc Silva, begrüßt die, so wörtlich, einzigartige Gelegenheit, die Wälder zu erneuern und widerstandsfähiger zu machen, ohne auf die Holzproduktion zu verzichten. Er drängt seine Mitglieder, diese Chance zu ergreifen. Umweltschützer und auch viele staatliche Förster halten den Plan jedoch für kontraproduktiv. Diese Subventionen können toxisch sein. Viele Kollegen werden sich jetzt auf den Geldsegen stürzen und irgendwelche Bäume pflanzen, die vermutlich gar nicht geeignet sind. Bisher weiß doch niemand, welche Baumarten und welche Mischungen langfristig mit dem Klimawandel zurechtkommen werden. Deshalb dürfte das also gründlich schiefgehen, sagt Frédéric Bedel. Der Forstingenieur ist Beamter der staatlichen Forstbehörde. Das ONF untersteht dem Landwirtschaftsministerium und soll etwa 30 Millionen Euro aus dem Aufforstungsprogramm erhalten. Bedell berichtet, dass ihn sein Chef aufgefordert habe, mindestens 200 Hektar Waldfläche für Aufforstungen zu identifizieren, um die Subventionen zu konsumieren. In seinem Revier in den Vogesen hält er selbst aber höchstens 40 Hektar für geeignet.
Il y a des arbres qui dépérissent. Je vous prends le cas du hêtre ou du sapin. Il faut pouvoir prendre le temps.
Wenn eine Buche oder eine Tanne kümmert, müssen wir genau beobachten, ob der Baum stirbt oder ob er nur Zweige verliert, um sich anzupassen. Vielleicht entwickelt ja gerade ein schwächelnder Baum Samen, aus denen besonders widerstandsfähige Bäume nachwachsen. Wer jetzt massiv pflanzt, tritt die Flucht nach vorne an.
La plantation, c'est une fuite en avant.
Bedell engagiert sich in einer Forstgewerkschaft. Er hält es für grundverkehrt, dass der Staat die Zahl der Forstbeamten ausgerechnet jetzt stark verringert, um die Behörde effizienter zu machen. In der Verpflichtungscharta des Aufforstungsprogramms ist viel von Artenvielfalt die Rede. Darin heißt es aber auch, Zitat, bei der Wahl der neuen Baumarten müssen die ökologischen Anforderungen mit den Bedürfnissen der Holzindustrie und ihren Absatzmärkten in Einklang gebracht werden. Der Subventionsplan stellt nur eine Bedingung. Bei einer Fläche von mehr als 10 Hektar sollen die Neupflanzungen zu einem Fünftel aus einer weiteren Baumart bestehen. Sylvain Angeron, Gründer des Umweltvereins Canopée, befürchtet, dass die staatlichen Gelder nun vermehrten Kahlschlag auslösen werden. Dieser Plan hilft den geschädigten Wäldern nicht. Er wird vielmehr dazu beitragen, dass gesunde Mischwälder im burgundischen Morvan, in der Dordogne und anderswo in Frankreich gefällt und durch Nadelholzmonokulturen ersetzt werden. Er wird die Wälder den Bedürfnissen der Holzindustrie anpassen. In Frankreich ist Kahlschlag, anders als in Deutschland, bisher kaum reglementiert.
Synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die aus Wasser und Kohlendioxid produziert werden, gelten als weniger klimaschädlich als fossile Brennstoffe. Denn wenn bei der Produktion CO2 der Atmosphäre entzogen wird, dann wird ja dieses klimaschädliche Molekül eingefangen. Doch wie groß dieser Effekt für den Klimaschutz tatsächlich ist, dieser Frage ist die Studie des Karlsruher Instituts für Technologie in Zusammenarbeit mit dem baden-württembergischen Verkehrsministerium nachgegangen. Sie wird gerade vorgestellt und Thomas Wagner ist dabei. Herr Wagner, welchen Klimaeffekt hat die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen denn tatsächlich?
Ja, also zahlenmäßig beziffern können das die Wissenschaftler nicht, aber sie sprechen von einem gewaltigen Effekt, vorausgesetzt man bedient sich des richtigen Verfahrens. Man muss nämlich wissen, bei der Generierung von synthetischen Kraftstoffen gibt es zwei Möglichkeiten, an das CO2 zu kommen. Nämlich zum einen, man zapft Punktquellen an, das sind zum Beispiel Zementwerke oder chemische Anlagen. Nun, da hat die Atmosphäre nicht so viel davon. Dann gibt es aber das wesentlich aufwendigere und komplexe Direct Air Capture Verfahren und das wird in dieser Studie untersucht. Und da sagt Uwe Lahl, Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, da könne man durchaus einen wichtigen Baustein im Kampf gegen den Klimawandel sehen.
Direct Air Capture hatte den großen Vorteil, dass die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre durch dieses Verfahren auch reduziert wird. Das heißt also, es wird dadurch dazu kommen, dass die Ökobilanz, Lifecycle Assessment dieser Verfahren besonders günstig ist, verglichen mit anderen Verfahren.
Muss man aber sagen, dieses Verfahren ist eben wesentlich komplexer, dieses Direct Air Capture Verfahren auch wesentlich teurer und das war bisher ein großer Hemmschuh. Wenn man sich das mal ausrechnet, dann würde so ein Liter Treibstoff gewonnen über dieses Verfahren derzeit unter den derzeitigen Bedingungen 2,70 Euro kosten, ohne Steuern. Also das würde man vielleicht an der Tankstelle noch nicht so gerne tanken. Trotzdem sprechen die Autoren dieser Studie des KIT Karlsruhe von der Schwelle zur Marktreife, denn wenn man das großflächig macht, also nicht nur in Versuchsanlagen, dann wird es dann auch billiger. Und Dominik Hess vom KIT, einer der Projektbeteiligten, der hat das mal vorgerechnet.
In der Literatur findet man oft deutlich, deutlich höhere Zahlen. Da wird teilweise von 1.000 Euro pro Tonne CO2 an Capture-Kosten geredet, manchmal 800, manchmal auch etwas niedriger. Aber scheinbar sind die Kosten schon deutlich geringer. Zum Beispiel Carbon Engineering gibt an, dass sie aktuell unter 250 Dollar pro Tonne CO2 aus der Atmosphäre ziehen können und damit auch ihre Anlage wirtschaftlich betreiben können.
Nun denken die Autoren der Studie ja nicht nur zum Beispiel ans Autofahren, sondern zum Beispiel auch an Verkehrsträger, die gar nicht zum Beispiel mit Elektromobilität betrieben werden können. Große Ozeandampfer zum Beispiel oder aber auch Flugzeuge. Und da wäre es natürlich sehr kommod, mit diesen synthetischen Kraftstoffen sich fortzubewegen. Man muss auch sagen, das baden-württembergische Verkehrsministerium hat vor kurzem eine Art Roadmap gestartet, also in Zusammenarbeit mit Firmen. Man betreibt auch bei Karlsruhe eine Versuchsanlage, um eben diese synthetischen Kraftstoffe Wirkstoffe zu erproben, zu erzeugen. Und da wird natürlich auch getestet, wie das ist mit dem Direct Air Capture. Man hat aber gesagt, in Zukunft werden die Länder diese synthetischen Kraftstoffe und auch dieses Direct Air Capture betreiben, die jetzt schon reguläres Erdöl betreiben, nämlich dort, wo die Sonne scheint, wo man die notwendige Solarenergie hat.
Welchen Klimaeffekt die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen tatsächlich hat, hat Thomas Wagner erläutert. Im sauren und nassen Torfkörper der Moore kann weder Getreide noch Holz wachsen. Deshalb wurden Hoch- und Niedermoore trockengelegt, um die Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Auch wenn schon lange bekannt ist, wie wichtig Moore für die Artenvielfalt, als Rastgebiet für Zugvögel, aber auch als Wasserspeicher sind, werden sie noch immer abgebaut und zu Blumenerde verarbeitet. Am heutigen Welttag der Feuchtgebiete fragen wir, was in Mecklenburg-Vorpommern zum Schutz der Moore getan wird. Silke Hasselmann berichtet.
Erst einmal klingt nicht gut, was Jan Peters vom Greifswald-Moor-Zentrum über die Entwässerung vieler Moore für Landwirtschaft und Torfabbau zu berichten hat.
Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Moore nun eine der bedrohtesten Lebensräume überhaupt ist, die wir in Deutschland haben. Weit über 90% der Moore sind zerstört.
Doch es gibt auch gute Nachrichten. So sind zwar die in Mecklenburg-Vorpommern liegenden Moore vor allem zu DDR-Zeiten stark entwässert worden. Die Unterschrift unter den Ramsar-Vertrag von 1971 half den meliorierten Feuchtgebieten wenig. Und so waren viele Torfkörper ausgetrocknet und in einem schlechten Zustand, als die DDR zusammenbrach. Doch die vom letzten DDR-Umweltminister gegründete Michael-Suko-Stiftung samt dem Greifswald-Moor-Zentrum kümmerte sich sofort nach der Wiedervereinigung darum, große Niedermoorflächen in Renaturierungsprogrammen unterzubringen, berichtet Jan Peters.
Ja, also gerade Mecklenburg-Vorpommern ist eigentlich eines der Vorreiterländer tatsächlich. Vor allen Dingen hervorzuheben sind da eben die großen Flusstalmoore, also das Peenetal, was das größte Niedermoorgebiet in ganz Deutschland ist, was eben wieder vernässt wurde in verschiedenen Schritten, wo auch unterschiedliche Methoden angewandt wurden. Ebenso im Trebeltal, wo große Flächen eben aus der Nutzung genommen werden konnten und der Natur zugeführt wurden.
Mittlerweile sind dorthin viele Vogel- und Insektenarten zurückgekehrt. Auch die Wasserqualität habe sich verbessert, wie Untersuchungen zeigen. Denn gesunde Torfschichten wirken wie ein Filter zwischen den gedüngten und deshalb nährstoffreichen Bodenoberflächen und dem tiefer liegenden Grundwasser. Doch vieles sei nach einer Wiedervernässung nicht so eingetreten, wie zunächst von Wissenschaftlern und Naturschützern erwartet, wo zum Beispiel die Torfkörper zu stark ausgetrocknet und verfilzt waren und nicht mehr wie ein Schwamm Wasser aufnehmen können. Dort seien Flachwasserhabitate entstanden.
Da ist es dann dazu gekommen, dass es halt auf einigen Flächen hohe Methanausstöße eben durch anaerobe Zersetzung aufgetreten sind, dass zum Teil sehr lange gedauert hat, bis moortypischen Pflanzen, die röhrig, die wieder reinwachsen konnten, es eben sehr lange offene Flächen gegeben hat und natürlich auch viele Anwohner da sozusagen nicht so mit zufrieden waren, wie die Landschaft sich entwickelt hat. Das wurde aber auch jetzt sehr stark aufgenommen, auch hier in der Universität Greifswald, auch in Zusammenarbeit mit der Uni Rostock.
Erste Forschungsergebnisse legen nahe, dass das Vernässen langsamer vonstatten gehen sollte als bislang. Außerdem müsse man darauf achten, so wenig frische Biomasse wie möglich unter Wasser zu setzen. Besser, man holt erst einmal den Grünschnitt herunter, ja sogar die Bodenoberfläche samt den Graswurzeln, damit kein Methan entsteht. Doch einst urbar gemachten Acker wieder unter Wasser zu setzen, das heißt für die darauf wirtschaftenden Landwirte mindestens zweierlei. Ihr Land, das für viele die Altersvorsorge darstellt, würde sofort dramatisch an Wert verlieren. Zudem ist die Umstellung von Getreide- und Maisanbau auf moorverträgliche Paludikulturen wie Schilf, Rohrkolben und Seggen derzeit völlig unprofitabel. Und so sagt Susanne Ebert vom Kreisbauernverband Ückerando, deren Vorfahren nasses Niedermoorland vom preußischen König geschenkt bekommen hatten und es urbar machten.
Wir wollen mitarbeiten. Wir sehen auch die Notwendigkeit, dass wir das machen müssen, dass wir unsere Produktion verändern müssen. Aber gleichzeitig ist es unser Besitz. Und wenn es nass enteignet wird, wie immer so schön die Bezeichnung ist, dann müssen wir dafür auch Gegenleistung kriegen, ne?
Auch Jan Peters vom Greifswalder Moorzentrum kennt dieses Problem. Umso ärgerlicher findet er es, dass Brüssel alles Mögliche im Agrarbereich subventioniert, den Schutz von Feuchtgebieten in diesem Punkt aber noch immer nicht auf dem Förderzettel habe. Ja, schlimmer noch.
In der momentanen Agrarpolitik ist es eben so, dass Landwirte leider dafür, dass sie vernässen, ihre Moorflächen nicht mehr drainieren, dafür sogar bestraft werden, weil sie dann nämlich im Zweifel sogar ihre Direktzahlungsansprüche und eben jeglichen Subventionen für diese Flächen verlieren würden, weil diese Paludikulturpflanzen, die man anbauen könnte, wie Schilf, Rohrkolben, nicht förderfähig sind.
Silke Hasselmann berichtete aus Mecklenburg-Vorpommern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Immer mehr Waren werden in Zeiten des Lockdowns im Internet bestellt. Ein Klick und die Lieferung wird ins Haus gebracht. Viele Geschäfte bieten den Kunden auch an, ihre Produkte im Ladengeschäft abzuholen. Wie es da mit den Widerrufs- und Rückgaberechten aussieht, erklärt Margret Bielenberg im Verbrauchertipp.
Michael Hansen arbeitet gerade im Homeoffice. Um so zu arbeiten wie in der Firma, fehlte ihm noch ein zweiter Monitor, sagt er. Im Internet sei er schnell fündig geworden. Auf der Bestellseite gab es die Optionen Lieferung oder Abholung zum gleichen Preis. Da das Geschäft in der Nähe war und er nicht lange warten wollte, lag die Abholung auf der Hand.
Also vom Zeitablauf war es wirklich sehr schnell. Ich habe bestellt, bekam sofort eine Bestätigungsmail, in der drin stand, dass ich über eine weitere Mail den Abholungstermin erfahren würde. Und knapp eine Stunde später hatte ich dann diese zweite Mail.
Er konnte direkt losfahren, den Monitor abholen und vor Ort bezahlen, erzählt der Hamburger. Hätte ihm der Monitor zu Hause nicht gefallen, hätte er ihn problemlos zurückgeben können, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das heißt, der Vertragsschluss selbst unterliegt auch den Regelungen des Fernabsatzes und das heißt auch, dass ich das ganz normale Widerrufsrecht habe, wie ich das bei anderen Online-Bestellungen auch kenne.
Das heißt, die Kunden können den Kauf gegenüber dem Händler per E-Mail, Fax oder Brief innerhalb von 14 Tagen widerrufen und die Ware zurückschicken. Das Bestellte einfach nicht abzuholen sei kein Widerruf. Wer die Kosten für die Rücksendung trägt, ist normalerweise vorab geregelt.
Findet sich keine Regelung, trägt der Unternehmer die Kosten. Oftmals ist es aber geregelt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen auch oder oftmals auch dann eben im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung, dass der Verbraucher die Kosten zu tragen hat. Also ich sollte eigentlich schon vor Vertragsschluss da mal einen Blick reinwerfen.
Gegebenenfalls lässt sich die Ware auch zurück in die Filiale bringen. Das sollte man vorher abklären. Wer lieber mit einem Anruf als mit einem Klick bestellt, könne das meist auch tun. Auch hier gelte der Fernabsatzvertrag mit Widerrufsrecht. Allerdings könne es Ausnahmen geben, sagt Julia Rehberg.
Gerade aber bei vielleicht Kleingeschäften, die eigentlich nicht auf den Onlinehandel ausgerichtet sind, sondern die vielleicht nur der Situation jetzt geschuldet diese Möglichkeit anbieten möchten, da hätte ich dann kein Widerrufsrecht. Wenn ich mir unsicher bin, dann lieber mal nachfragen.
Die Händler selbst können es sich nicht aussuchen, ob sie das Widerrufsrecht akzeptieren oder nicht. Verkaufen sie üblicherweise über das Internet, dann gilt der sogenannte Fernabsatzvertrag samt Widerrufsrecht. Wird die Ware nur gelegentlich über das Netz verkauft, dann lässt sich nicht widerrufen. Fällt die endgültige Kaufentscheidung erst bei der Abholung, besteht auch kein Widerrufsrecht, erläutert Julia Rehberg.
Das wird bei kleinen Läden auch häufiger manchmal der Fall sein, dass man vielleicht noch nicht den Vertrag am Telefon schließt, sondern einfach sagt, ich reserviere das, ich gucke es mir mal an und entscheide dann vor Ort, ob ich es kaufe. Es kommt immer darauf an, wo erfolgt der Vertragsschluss, im Internet oder am Telefon oder erst, wenn ich dann vor Ort bin, dann erst sage, okay, das möchte ich wirklich haben.
Sollte die gekaufte Ware einen Fehler haben oder nicht funktionieren, habe man natürlich immer Anspruch auf ein neues Produkt oder eine Nachbesserung, sagt die Verbraucherschützerin.
Die Gewährleistungsrechte bestehen natürlich in jedem Fall, ganz egal, ob ich es jetzt vor Ort gekauft habe oder im Internet und dann nur vor Ort abgeholt habe. Wenn da ein Mangel ist, dann habe ich natürlich diese Rechte.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und zum Schluss habe ich noch eine aktuelle Meldung für Sie. Mit kürzeren und damit treibstoffärmeren Flugrouten will die EU-Kommission das Fliegen in Europa umweltfreundlicher gestalten. Dies soll unter anderem durch einen Ausbau der Digitalisierung erreicht werden. Fluggesellschaften und Flugsicherungsorganisationen sollen dazu verpflichtet werden, ihr Verkehrsmanagement zu modernisieren und auch anzupassen. Dass nicht immer die direkte Route genommen wird, liegt auch manchmal daran, dass in niedriger Höhe Fluglärm reduziert wird. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.